Also guten Morgen nochmal von mir, falls ich noch jemand nicht guten Morgen gesagt haben sollte. Ist ja immer gar nicht so einfach, finde ich, so sonntags morgens sich aufzumachen. Also ihr wisst ja, ich habe eine kleine Familie, oder die meisten wissen, ich habe eine kleine Familie, ein Kind. Ich habe heute hier von dem Bruder gehört, 7 Kinder, die jetzt in Rumänien auf den Papa warten. Ich habe ein Kind, 2 Jahre alt, welches heute Morgen auch gesagt hat, Papa, spielen, Papa, spielen. Und ich dachte, nein, Papa muss zur Arbeit, habe ich dann gesagt. Also was versteht er denn? Arbeit heißt eben länger weg zu sein. Ja, aber es ist halt immer gar nicht so einfach. Ich hatte heute Morgen diesen Gedanken gehabt bei der Gebetszeit. Die himmlischen Papas, die irdischen, menschlichen Papas sind ja leider nicht immer da, aber der himmlische Papa ist immer da. Er ist immer für uns da. Von daher ist auch jetzt da. Wir haben die Verheißung, dass Jesus, da wo wir uns versammeln, auch mitten unter uns ist. Und das ist doch die gute Nachricht schon mal heute Morgen. Also das fiel mir gerade eben nur ein während der Lobpreiszeit. Auch vielen Dank für die Lieder und für die Gebetszeit. Das fand ich sehr schön. Ich habe, und das passt auch vielleicht wirklich auch ganz gut, heute Morgen ein Thema mitgebracht. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und du hattest ja auch gerade gebetet, auch den Vers aus Könige zitiert, mit der Frage, gilt es auch für euch hier als Christusgemeinde Lauenburg? Das ist ja so eine Frage, die euch sicherlich beschäftigt. Dann, wenn man den Fernseher anschaltet oder die Zeitung aufschlägt, man wird ja irgendwie vor Schreckensnachrichten irgendwie verfolgt momentan. Und das kann man ja alles gar nicht mehr irgendwie einordnen. Wir haben jetzt so diese dunkle Jahreszeit wieder. Und wir hatten vor einigen Wochen, ist es schon her, ein Ehepaar Schlitter bei uns zu Besuch, Reinhard und Sandra Schlitter. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte damals ihres Sohnes mitverfolgt habt in den Medien. Das ist schon einige Jahre her. Da wurde, es sind also Christen aus einer Pfingstgemeinde, und der Sohn wurde entführt und dann gewaltsam missbraucht und getötet. Und die beiden waren eben bei uns und haben halt davon berichtet. Und auch wenn das natürlich eine erstmal an sich so hoffnungslose Situation so erscheint, haben auch sie halt eben neue Hoffnungen gefunden durch ihren Glauben. Und ich finde, das ist eben halt das Schöne an Gott. Wir können Hoffnung haben, auch inmitten von Hoffnungslosigkeit. Und wir stehen zwar jetzt auch wieder in dieser dunklen Jahreszeit, aber das erste Licht brennt auch schon wieder. Wir sind jetzt in der Adventszeit angekommen, in der Ankunftszeit hin zu Weihnachten. Und es gibt ja eigentlich keine größere Hoffnung als Jesus Christus. Und das erwarten wir und da steuern wir hin. Und genau, das ist mein Thema heute. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und ich werde mich diesem Thema nähern und mir eine Person aus dem Alten Testament da herausgreifen und mir so ein bisschen anschauen. Den kennt ihr wahrscheinlich alle auch, das ist Gideon. Gideon aus dem Buch der Richter. Dieses Buch der Richter spiegelt ja die Zeit wieder nach der Landeinnahme Israels durch Josua, jedoch vor Entstehung des Königreiches unter Saul und dann später David. Und zeitlich befinden wir uns ungefähr so im Zeitraum zwischen 1200 und 1000 vor Christus. Und diese Zeitepoche der Israeliten war recht chaotisch. Wenn man so dieses Richterbuch mal so durchliest, da sind ja so ein paar sehr merkwürdige Geschichten. Unter anderem ist da ein Richter, der meint, seine Tochter opfern zu müssen wegen eines Gelübdes und so weiter. Und mir geht's zumindest so, wenn ich das Buch durchlese, es ist alles irgendwie halt sehr konfus. Und das Buch selber, finde ich, fasst es sehr gut zusammen im allerletzten Vers. Also wenn man sich irgendwie fragt, ja, warum denn dies und warum denn das? Und das geht ja alles chaotisch zu. Das Buch selber fasst es im letzten Vers sehr gut zusammen. Da heißt es nämlich, in jenen Tagen gab es noch keinen König in Israel und jeder tat, was ihm gefiel. Und so erscheint es dann halt auch in dem Buch. Wenn man das Buch in einem Zug durchliest, erkennt man einen Zyklus. Solange sich das Volk an die Gebote Gottes hielt, war alles gut. Das hielt aber meistens nicht so lange an. Das Volk wandte sich dann wieder anderen Göttern zu und betrieb Götzendienst. Und daraufhin wurde Gott zornig. Er lieferte sie der Hand ihrer Feinde aus, denen sie keinen Widerstand leisten konnten. Räuber überfielen das Land, Hungersnöte gab es, man geriet in große Not und so weiter. Dann fing man wieder an, sich an Gott zu wenden und schrie zu Gott: Gott, hilf uns doch. Du siehst doch, wie sehr wir hier bedrängt werden. Du siehst die Hungersnot, die schlechten Ernten und so weiter. Und Gott bekam Mitleid. Und dann hat Gott ihnen Menschen an ihre Seite gestellt, eben diese Richter, die sie wieder auf den Weg zurückgebracht haben. Und dann ging wieder alles richtig gut. Die Richter haben ihnen gesagt, so und so sollt ihr leben. Das sind Gottes Gebote, alles klar. Das machen wir. Und dann irgendwann ist der Richter aber gestorben. Und dann ging das Ganze wieder irgendwie halt von vorne los. Na, es war also irgendwie so ein Zyklus und das zieht sich so durch dieses Richterbuch durch. Ich habe so gedacht, meine Vorbereitung so ein bisschen so wie bei einem Fußballverein, ne? In der Bundesliga. Also außer, dass halt die Trainer natürlich nicht irgendwie sterben, sondern entlassen werden. Aber manchmal ist es so, es geht ein Fußballverein und die schludern so vor sich hin und spielen schlecht und dann wird der Trainer entlassen, weil die Fans sagen, hey, das wollen wir nicht mehr und weg mit ihm. Und dann kommt ein neuer Trainer und alle sind erstmal so voll euphorisch. Und dann läuft es wieder so und sind irgendwie auf der Spur, aber dann geht's doch wieder halt den Berg ab und dann, wird der Trainer entlassen, es kommt ein neuer Trainer und so weiter. Ne? Also zum Beispiel in meiner Stadt, wo ich herkomme, finde ich, ist es ein bisschen so. HSV, finde ich, spiegelt das so ein bisschen wider. Ich weiß nicht, ob ihr HSV, also ob ihr überhaupt Fußballfans seid. Ich bin Bayern-Fan und daher kann ich da so ein bisschen drüber stehen. Also, genau. Und die Israelis erlebten im Grunde genommen halt eigentlich das, was Gott vorher schon ihnen gesagt hat. Wenn man im fünften Buch Mose Kapitel 28 sich das anschaut, da ist von Segen und vom Fluch die Rede. Und zwar vom Segen, wenn das Volk die Gebote einhält und vom Fluch, wenn sie das eben halt nicht tut. Und die Israelis dann eben halt im Buch der Richter erlebten eigentlich genau das. Sie hielten sich an die Gebote und sie erlebten Segen. Sie hielten sich nicht an die Gebote und der Fluch Gottes kam auf sie, in dem Sinne, dass sie all das eben halt erleben mussten mit Überfällen anderer Völker, mit schlechten Ernten und so weiter. Also, soweit zur Einleitung erstmal, so wo wir uns befinden in der Bibel. Die Geschichte von Gideon wird im Richterbuch sehr ausführlich beschrieben. Sogar Gideon ist derjenige, der den meisten Raum einnimmt in diesem Buch, ganze zwei Kapitel. Und es ist sehr umfangreich, deswegen möchte ich mich auf zwei Punkte konzentrieren. Zum einen seine Berufung und dann seinen ersten Auftrag. Weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Gideon kennt, wer das schon mal gelesen habt. Die meisten, wenn sie an Gideon denken, fällt ihr erstmal halt diese Geschichte mit dem Vlies ein. Das ist diese Sache, wo er diesen Auftrag bekommt, gegen die Midianiter zu kämpfen und er sagt, ist das wirklich von dir, Gott? Da muss ich erst einmal hier ein Vlies, also Wolle hinlegen und die Wolle sollte einmal nass, einmal trocken sein und so, ne? Die Geschichte mit dem Vlies kennt man und man kennt eben halt dann auch die Geschichte, eben dieser Kampf gegen die Midianiter, wo sie in völliger Unterzahl mit 300 Mann gegen dieses riesige Heer kämpfen sollten und Gott steht ihnen bei und sie gewinnen. Das will ich aber heute Morgen gar nicht behandeln. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was bleibt denn da noch von Gideon? Das verrate ich jetzt. Also wie gesagt, gibt es im Richterbuch diesen Zyklus von Gehorsam, alles gut, Ungehorsam, Niedergang. Ich fange mal an, ab Kapitel 6, Vers 1 zu lesen. So, jetzt kann gerne der Vers rein. Das sind die Verse 1 bis 10. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn, und der Herr lieferte sie für 7 Jahre den Midianitern aus. Die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigung bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als Burgen dienten. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und Amalekiter bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nicht zu essen übrig und nahmen ihnen alle Schafe, Rinder und Esel weg. Denn zahlreich wie die Heuschrecken fielen sie mit ihrem Vieh und ihren Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte, und sie blieben, bis das Land geplündert war. Auf diese Weise machten die Midianiter Israel arm. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Und dann fehlt hier ein kurzer Vers, sehe ich gerade. Gott sandte dann einen namenlosen Propheten, und dieser sagte dann: So spricht der Herr, der Gott von Israel, ich selbst habe euch aus Ägypten herausgeführt und aus dem Sklavenhaus befreit und euch vor den Ägyptern und allen anderen Unterdrückern gerettet. Ich habe eure Feinde vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Ich habe euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt, dürft ihr nicht verehren, doch ihr habt nicht auf mich gehört. Soweit die recht hoffnungslose Lage bis dahin. Und immerhin antwortet Gott schon mal auf ihr Gebet. Leider ist mir gerade da irgendwie ein Vers offenbar verloren gegangen, aber sie schreien zum Herrn, sie beten zum Herrn, und Gott schickt ihnen zunächst einen Propheten, von dem wir nichts weiter wissen, als dass eben er diese Prophetie eben halt sagt. Er sagt, okay, Leute, euch geht es schlecht, aber schaut mal, wie ihr euch verhaltet, es ist kein Wunder. Also er haut ihnen sozusagen halt so richtig die Wahrheit um die Ohren, und sie wussten schon mal, was Sache ist und woran es liegt, dass es ihnen halt so schlecht geht. So mal als Zwischenbemerkung wäre das auch für uns eine Antwort, eine mögliche Antwort vielleicht von Gott. Also sage ich mal, wenn wir vielleicht immer irgendwie finanzielle Not haben, uns da irgendwie nicht so gut geht und am Ende des Monats immer noch so viel, am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig bleibt, wäre dann die einzig mögliche Antwort von Gott irgendwelche, sage ich mal, finanzielle Segensflüsse von sonst woher? Oder könnte es auch eine Antwort sein, dass er uns einen guten Freund an die Seite stellt und er sagt, du, ich habe den Eindruck, du kommst mit deinem Geld irgendwie nicht so richtig aus und du gibst hier was aus und da was aus. Vielleicht solltest du dein Verhalten einmal ändern. Also das nur mal so als Zwischenbemerkung. Gott hat auch hier nicht irgendwie erst einmal alles geändert, sondern hat erst mal gesagt, woran es denn eben halt liegt. Aber er tut noch mehr. Er belässt es eben nicht dabei, sein Volk zu ermahnen. Er schickt Rettung in Form eines Superhelden, mit dem wir uns alle identifizieren können. Weiter ab Vers 11. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abiezer. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Hoffnungsträger mit Makel, so würde ich mal Gideon bezeichnen. Er selber stellt sich in Vers 15 vor als Jüngster der Familie, welcher zur schwächsten Sippe des Stammes Manasse gehört. Man kann fast lachen, wie der Engel ihn begrüßt. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Gideon fast umgedreht hat und sich gefragt hat, mit wem redet der Engel oder der Mensch? Und er fängt auch sofort an zu lamentieren und sagt, wenn der Herr mit uns ist, warum hat er uns das alles hier, warum passiert uns das alles, wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählen? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Aber der Engel des Herrn hört gar nicht auf den Einwand und sagt etwas, was für heute der Merkvers sein soll. Und da habe ich euch eben diese Kärtchen mitgebracht. Der Merkvers, also ne, ist ja häufig so, man nimmt nicht so wirklich viel irgendwie, also ich kenne es ja auch selber halt, man hört immer irgendwie so viele Predigten, aber vielleicht könnt ihr diesen Merkvers euch irgendwie ins Portemonnaie stecken, vielleicht für eine Woche einfach ab und zu mal so anschauen. Jedenfalls, deswegen hatte ich ihn euch mal hier ausgedruckt. Das ist aus Richter 6, 14. Der Engel des Herrn sagt zu Gideon, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern, ich sende dich aus. Gott fordert also Gideon nicht zum bedingungslosen Glauben auf. Er sagt nicht, wenn du zweifelst, dann kannst du den Auftrag vergessen oder ähnliches. Er sagt, geh mit der Kraft, die du hast. Ich sende dich aus. Und das sagt er auch zu uns. Er sagt nicht, du musst jetzt irgendwie dies und das und jenes irgendwie halt haben, dann kannst du gehen, sondern er kennt uns ja und er sagt auch zu uns, geh mit der Kraft, die du hast. Geh mit der Kraft, die die Christusgemeinde Lauenburg hat und Punkt, Punkt, Punkt. Wer ist dieser Gideon? Wie schon erwähnt, war er der Jüngste seiner Familie aus dem Stamm Manasse. Er war, wie die meisten Menschen der damaligen Zeit, als Landarbeiter beschäftigt. Als der Engel des Herrn ihm erschien, war er gerade mit Weizendreschen beschäftigt. Zweitens, er hatte Angst, was mich nicht weiter verwundert. Er lebt in einem Land, in dem regelmäßig Heerscharen von Kriegern einfallen. Als der Engel ihm diesen Auftrag gibt, fordert er ein Zeichen, dass es wirklich der Herr ist, der zu ihm spricht. Engel erscheinen also manchmal nicht unbedingt auf den ersten Blick so als Engel erkennbar zu sein. Er sagt zu dem Engel, okay, ich möchte erstmal hier eine Speise zubereiten und dann werde ich das rausbringen und so weiter. Und das macht er dann alles und der Engel hält den Stock an dieses Fleisch und das geht in Flammen auf und der Engel, der Engel verschwindet plötzlich spurlos und da bekommt er es recht mit der Angst zu tun, weil ihm bewusst wird, dass tatsächlich es hier der Herr ist, der zu ihm spricht. Übrigens finde ich, hat das viele Parallelen zu der Berufung von Mose, der auch in ähnlicher Weise dann auch mit Gott sozusagen im Zwiegespräch ist und erst auch einmal Zeichen bekommen möchte, bevor er dann eben losgeht und den Auftrag erfüllt. Gideon stammt zwar aus einer jüdischen Familie, aber sie hielten es nicht so genau mit ihrem Glauben. Im Gegenteil lesen wir ab Vers 25, und dies ist der Auftrag, über den ich sprechen möchte. Das ist dann die nächste Folie. In dieser Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den Stier deines Vaters, reiß den Altar ein, der dein Vater dem Baal, den dein Vater dem Baal errichtet hat, und haue den Aschera-Pfahl um, der daneben steht. Dann baue dem Herrn, deinem Gott, hier auf der Höhe dieser Befestigung einen Altar und bereite ihn für ein Opfer vor. Bring dann den siebenjährigen Stier als Brandopfer auf dem Altar dar. Als Feuerholz gebrauche das Holz des Aschera-Pfahls, den du umgehauen hast. Sein Vater war also ein Götzendiener. Und damit haben wir es mit einem recht delikaten Auftrag für Gideon zu tun. Er ist der jüngste Sohn und er soll den von seinem Vater errichteten und, wie man lesen kann, weithin beliebten Götzenaltar zerstören und stattdessen einen Altar für Gott aufbauen. Ich habe schon erwähnt, dass die Geschichte von Gideon vor allem mit dem Vliesauslegen und dem Kampf gegen die übermächtigen Midianiter verbunden wird. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir zunächst von dieser Sache lesen, von diesem Auftrag lesen. Denn das eigentliche Übel waren ja nicht die äußeren Feinde der Israelis, um die sich Gott dann auch noch kümmert, sondern das eigentliche Übel war ja das Herz des Volkes, welches nicht auf Gott ausgerichtet war. Jesus sagte in Matthäus 12, 29 und 30, als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Und genau dies taten die Menschen der damaligen Zeit eben nicht. Ihr Herz hing an wertlosen Götzen. Und daraus resultierten dann all die äußeren Missstände des Lebens. Und ich denke, dass auch Gottes Sorge heute in erster Linie unserem Herz gilt, unsere Herzenseinstellung. Gott möchte bestimmt unsere Hilfeschreie beantworten, wenn wir zu ihm rufen. Aber ich denke, in einer lebendigen Beziehung mit Gott muss nicht unbedingt immer äußerlich alles in Ordnung sein. Also ich habe mein Einkommen, ich habe meine Beziehung, ich habe meine Freunde, meine Versicherung und so weiter und so fort. Ich denke, dass wir auch andere Zeiten erleben können. Und dennoch erleben wir aber innerlich Frieden, weil wir eben in dieser innigen Liebesbeziehung mit Gott sind Und das haben die Menschen der damaligen Zeit aber natürlich nicht erlebt, weil sie gar nicht mehr Gott gefolgt sind, sondern Götzen. Und auch in der Situation natürlich halt voller Angst vor den Feinden waren und so weiter und voller Unfrieden waren. Aber zurück zu Gideons Auftrag, den Altar seines Vaters zu zerstören. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis ihr zu eurem Vater, eurem leiblichen Vater steht oder gestanden habt. Mein Vater ist auch jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter, 75 Jahre alt. Ich war jetzt letztes Wochenende mal wieder zu Hause und er ist halt auch recht krank mittlerweile, was ich sehr schade finde, einfach mit anzuschauen. Aber ich kann heute sagen, ich liebe meinen Vater, aber ich weiß halt auch, dass ich als Kind oder als Teenager eher ein schwieriges Verhältnis zu ihm gehabt habe. Ich hatte eher fast Angst vor ihm. Ich hatte immer den Eindruck, ich könnte irgendwie seine Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Und ich frage mich, wie es Gideon damals ergangen sein muss, versehen mit diesem schweren Auftrag. Und ich finde es da auch ganz verständlich, dass er sich nicht traut, am Tag loszugehen, sondern nachts. Denn wir lesen in Vers 27, er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. Aber er macht sich auf den Weg. Und dann geschieht das große Wunder in dieser Geschichte. Die Bewohner der Stadt bemerken schon früh am nächsten Morgen, dass der Götzenaltar zerstört wurde und ein neuer Altar errichtet wurde an seinem Platz. Sie fragten herum und forschten nach und sie bekamen es auch heraus, wer das denn war. Es war Gideon. Und dann gehen sie, voller Wut nehme ich an, zu seinem Vater. Und wir lesen ab Vers 30, sie verlangen vom Vater von Gideon, gib deinen Sohn heraus. Er soll sterben, weil er den Altar von Baal zerstört und den Aschera-Pfahl umgehauen hat. Aber Joasch, also der Vater von Gideon, erwiderte allen, die um ihn herum standen, wollt ihr Baal etwa verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für ihn kämpft, soll noch an diesem Morgen sterben. Wenn Baal tatsächlich ein Gott ist, wird er sich selbst dafür rächen, dass jemand sein Altar eingerissen hat. Von da an wurde Gideon Jerub-Baal genannt, das bedeutet, möge Baal sich selbst rächen, weil er den Altar des Baal eingerissen hatte. Gott belohnt den Mut, den Glauben von Gideon. Anstatt dass sein Vater zornig auf ihn ist oder ihn den Leuten einfach überlässt, damit sie ihn töten, wird er sogar zum Fürsprecher seines Sohnes und damit auch für Gott. Wir wissen nicht, wie es zu dieser veränderten Haltung des Vaters kam. Das sagt die Bibel nicht. Vielleicht hatte der Vater auch schon vorher irgendwann Zweifel bekommen, was die Stärke des Götzen anging. Denn immerhin, denke ich, dieser Götzenaltar und die Anbetung fand ja schon über einen längeren Zeitraum statt. Aber dennoch ging es ja halt seinem Volk schlecht und dennoch wurden sie bedrängt von den Midianitern und den anderen Völkern. Also vielleicht hat sich da allmählich auch gedanklich bei dem Vater etwas verändert, dass der Götze nun doch nicht irgendwie so der Kracher irgendwie ist. Jedenfalls, wir wissen nicht, wie es zu dieser Haltung gekommen ist, aber Fakt ist, dass etwas geschieht, womit Gideon nicht gerechnet hatte, denke ich. Er wird nicht aus der Familie verstoßen, es geschieht ihm kein Leid. Im Gegenteil erhält er einen neuen Namen, der in meinen Ohren eine Herabwürdigung des Götzen darstellt. Gideons Name ist ein Spiegelbild des ohnmächtigen Götzen. Soll er sich doch selber rächen, wenn er kann. Ja, was kann diese Geschichte für uns heute bedeuten? Erstens, Gottes Hoffnung hängt nicht von Menschen ab. Für Gott spielt es keine Rolle, aus welchen Verhältnissen du kommst. Gideon war zum einen jung, zum anderen ängstlich, voller Zweifel und er kam aus recht ungünstigen Familienverhältnissen, um es mal so auszudrücken. Aber für Gott war all das kein Problem. Und zweitens, so wie Gideon auf dem Berghügel einen Altar errichten sollte, damit Menschen Gott erkennen, gab uns Gott den gleichen Auftrag. In 2. Korinther 4, 6 heißt es, durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Das ist der Die nächste Folie, bitte noch. Genau, da habe ich halt den ganzen Vers. Wir sind also so wie Gideon quasi Hoffnungsträger. Aber drittens, Gott weiß, dass wir genau wie Gideon damals eben nur Menschen sind. Denn ein Vers weiter heißt es im 2. Korintherbrief, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. So wie der Engel des Herrn zu Gideon sprach, geh mit der Kraft, die du hast, ich sende dich aus, so sendet er auch mich und so sendet er auch dich und euch aus. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, mit, wenn ihr das so hört. Vielleicht denkt ihr, naja gut, aber mein Problem oder keine Ahnung ist irgendwie so groß oder wie soll sich hier irgendwie jemals etwas ändern? Ich denke, das ist eben, wie wir hier auch gelesen haben, im Buch der Richter oder auch im 2. Korintherbrief, es ist nicht unsere Kraft, unsere Stärke, sondern wir haben eine gewisse Kraft, wir haben gewisse Möglichkeiten und an uns ist es einfach dann zu gehen. Wir haben einen Auftrag und wir tun das, was wir tun können. Ich habe mal einen guten Vers gehört, wir sollen immer das tun, was wir tun können und für das andere wird Gott sorgen. Und so glaube ich, wird es eben halt auch sein. Und ich habe mir überlegt, wie das war für Gideon, als er sich so aufgemacht hat auf diesen Weg, diesen Berg hoch zu diesem Götzenaltar, was für Gedanken irgendwie ihm da gekommen sind. Im Nachhinein kann man ja halt immer sagen, oh, das war, ist ja alles gut gegangen und so weiter. Also es gibt ja ein Happy End in dieser Geschichte, aber das wusste er nicht, als er dann hoch zu diesem Berg ging. Nachts, im Dunkeln, vielleicht mit den Gedanken, ich mache das jetzt, aber was wird dann mit mir passieren? Wie werden dann die Leute aus dem Dorf reagieren? Wird mein Vater mich verstoßen? Und so weiter. Aber er hat es getan. Er hat es getan mit Zweifeln, mit Angst, denn er ist eben nicht am Tag gegangen, sondern eben halt in der Nacht, aber er ist gegangen. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du immer wieder neu jeden Tag uns Kraft gibst und einen Neuanfang schenkst. Auch wenn wir gestern irgendwie etwas nicht getan haben, heute ist der Tag, an dem wir uns das anders machen können. Heute ist der Tag, wo wir neu einfach Mut fassen können und das tun können, was du uns gesagt hast, was du uns aufs Herz gelegt hast. Ich danke dir dafür, dass das, was gestern war, einfach vergangen ist, vergeben ist. Du bist ein Gott des Heute. Du bist ein Gott der Zukunft, der uns Hoffnung und eine Zukunft schenkt. Ich möchte beten für mich. Siehst du, was mich beschäftigt, wo ich gerne auch weitergehen möchte, weiterkommen möchte. Du siehst meine lieben Geschwister, was ihnen so auf dem Herzen jetzt gerade ist und wo sie sagen, da dem Punkt weiß ich auch nicht weiter. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns ausrüstest. Du hast versprochen, du bist da. Du hast uns nicht alleine gelassen mit einem Auftrag, sondern hast uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns Kraft gibt, der uns stärkt, der uns ermutigt. Dafür danke ich dir. Amen.